Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und ich frage mich, ob ein Roboter, der von mir programmiert wurde, durch mich programmiert oder das vielleicht besser machen könnte. Guten Abend.
Hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, wo es heute um einen weiten Rückblick geht. YouTube ist ja gerade 10 Jahre alt geworden und wir werden uns dann ein bisschen mit den Anfängen beschäftigen und zeitgleich und auch ein bisschen dazu passend geht es auch um ein Internetmuseum, das Leute bauen wollen. Ja, ihr habt richtig gehört, das, was da im Internet los ist, soll jetzt an einen echten Ort in der realen Welt, wo man hingehen kann und da soll ganz viel ausgestellt werden und natürlich braucht man dafür Geld, deswegen gibt es ein Crowdfunding. Das hat in der letzten Woche für so ein bisschen Aufsehen gesorgt, dass das passieren soll. Wir werden mal mit dem Menschen reden, der das Ganze plant und wollen dann wissen, was will er eigentlich mit dem Geld machen und warum brauchen wir überhaupt so ein Internetmuseum an einem ganz bestimmten Ort? Wäre das nicht praktischer, wenn man das im Internet machen würde? Es gibt noch viel mehr. Wir werden euch gleich noch ein paar schöne Links vorstellen und ein paar Netzmusiken. Also wir präsentieren euch ja in jeder Sendung Musik, die man einfach so aus dem Internet herunterladen kann und dann auch frei weitergeben darf, ohne dass man dafür verknackt wird, sogenannte Creative Commons Musik. Und der erste Song aus dieser Kategorie heute ist Perfect Rollerblading Music, so kann man es kategorisieren. Neon Nightclub heißt die Band und ist sozusagen tatsächlich so ein bisschen 80er, ja, so Rollschuh-Disco, Synthie, Soul, R&B und das ist schon alles ziemlich gut. Und noch eine weitere Besonderheit, die machen Netzmusik nicht als einziger Ausspielweg, sondern sehen das als eine Sache von vielen, die man machen kann, weil sie ihre Musik immer veröffentlichen und dann nach einiger Weile als Gratis-Download ins Netz stellen, also dann ein bisschen später. Kann man sich auf jeden Fall anhören, gibt's richtig gutes Zeug. Wenn ihr nicht nur diesen Track, den wir gleich hören, I Want You, sondern auch den Rest hören wollt, trackback.fritz.de ist die Adresse.
I'm not afraid to
Trackback.fritz.de ist die Adresse zum Blog zu dieser Sendung. Da findet ihr diesen Song zum Download. I Want You von Neon Nightclub.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche die Geschichten, die im Internet passiert sind, von denen wir denken, dass ihr sie nicht verpasst haben solltet. Und das hat diese Woche Dennis Kogel übernommen, der Trackback-Redakteur, der gleichzeitig auch noch Fritz Gamechecker ist. Und deswegen haben die folgenden Nachrichten unter Umständen etwas mit Videospielen zu tun.
Peter Molyneux. Für etwas ältere Gamer ist dieser Mann einer der wichtigsten Spielemacher aller Zeiten. Mit Syndicate hat er düstere Cyberpunk-Action geschaffen, in Dungeon Keeper durften Spieler Chef eines Monsterverlieses sein und in Black and White ein Gott mit einer Riesenkuh als Haustier. Eine Videospiellegende. Und jetzt geht es bergab. Sein neuestes Spiel, Goddess, hat der Brite Molyneux über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Die Entwicklung läuft schleppend, Unterstützer bleiben ohne versprochene Belohnungen und mehr heißt es. Klar, Peter Molyneux verspricht viel, hält aber wenig. Ob Molyneux ein Lügner ist oder ein Visionär ohne Ideen, darum geht es im großen Interview auf dem Blog Rock Paper Shotgun. Es ist ein heftiges, teils unangenehm zu lesendes Interview, über das jetzt alle Videospielekritiker diskutieren. Einmal Daft Punk sein, einmal auch so einen blöden Neonhelm aufhaben und auf Knopfdruck harder, better, faster, stronger. Das könnt ihr mit der Daft Punk-Konsole von Malik Delic machen. Per Leertaste geht der Beat los und mit der Tastatur löst ihr Teile des Tracks aus. Das richtig hinzubekommen ist übrigens schwerer als man denkt, bietet aber gewaltiges Remix-Potenzial. Nicht nur YouTube hat diese Woche Geburtstag, sondern auch das größte, wichtigste Online-Rollenspiel aller Zeiten, World of Warcraft. In einer sehr sehenswerten Doku von ZDF Info geht's um die Geschichte von Orks, Nachtelfen und Zwergen und der Leute, die sie steuern. Toll an der Doku von Tim Klimis, es kommen nicht nur Kritiker zu Wort, die über die Suchtgefahr sprechen, sondern Spieler, die Geschichten aus diesem großartigen Rollenspiel erzählen. Schaut unbedingt mal rein. Am Mittwoch sprach der iranische Blogger Mesbeh Mohammedi in Chemnitz über das Bloggen im Iran. Darüber, wie die erste Blogplattform Pitas als Gegenöffentlichkeit genutzt wurde, wie Blogs 2009 wegen Regierungskritik gesperrt wurden und wie die Blogger dann Twitter als neue Plattform für sich entdeckten. Ben Franke war vor Ort und hat für die Netzpiloten über den Vortrag geschrieben. Ein spannender Artikel, der Einblick gibt in eine Bloggerkultur, über die wir viel zu wenig hören. Der Chaos Computer Club ist der Hackerverein in Deutschland. Die Krautreporter schreiben jetzt über die Geschichte des CCC und dafür brauchen sie die Hilfe ihrer Abonnenten. Sie sollen Fragen und Ansätze liefern, mit denen die Krautreporter dann weiterarbeiten. Ein interessantes Rechercheprojekt, das endlich zeigt, in welche Richtung sich die Krautreporter entwickeln könnten. Den ersten Artikel gibt es bereits jetzt. Es geht um die Gründung des CCC in der Taz-Redaktion und um das Festlegen der Ziele, die jetzt genauso aktuell klingen wie bei der Gründung 1981. Meistens haben Leaks, also geheime Informationen, die an die Öffentlichkeit getragen werden, politische Brisanz. In diesem Fall haben sie what the fuckige Brisanz. Es ist nämlich die Magisterarbeit von Moneyboy. Ja, genau. Moneyboy. Dieser Typ aus Wien, der über leiernden Beats schief darüber rappt, wie viel Kohle er hat. Rap-Magazine haben jetzt die Magisterarbeit bekommen und veröffentlicht und die liest sich eigentlich ganz interessant. Es geht darum, ob sich gewalttätige Rap-Texte eigentlich auch auf Gewaltbereitschaft auswirken könnten. Die komplette Analyse, inklusive einem Interview mit dem betreuenden Professor, lest ihr auf Noisy, Red Bull und dem Splash Mag. Selten war Rap-Journalismus so investigativ.
Unbedingt selber nachlesen. Links dazu gibt's auf trackback.fritz.de. Wo wir jetzt mal wieder über WhatsApp reden. Es war ja jahrelang so, dass wenn wir über den Messenger WhatsApp geredet haben, dann haben wir über Sicherheitslücken geredet. Und dann kam auf einmal die Meldung, wow, WhatsApp wird jetzt verschlüsseln. Also die Nachrichten können nur noch von euch gelesen werden. Also nicht überall, nicht in Gruppenchats, nicht auf iOS, aber immerhin auf Android-Telefonen. Wenn ihr mit einem anderen telefoniert, der dieselbe Version hat, dann wurden sie verschlüsselt. Das war schon mal ein Fortschritt. Und naja, wenn man gedacht hat, jetzt WhatsApp wird sozusagen besser und wird vielleicht einen besseren Ruf bekommen, erstmal nicht, denn jetzt haben Leute herausgefunden, dass man sich super damit beschäftigen kann, andere Leute per WhatsApp zu überwachen. Rausgekommen ist das an der Uni Ulm und wir sprechen jetzt mit einem, der da mitgemacht hat, nämlich Andreas Buchenscheid, Webentwickler und Dozent an eben der Uni Ulm. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend, hi.
So, erstmal, wie seid ihr jetzt darauf gekommen, WhatsApp nochmal genauer zu untersuchen? Was habt ihr da am Anfang gemacht?
Also erstmal ist es ja immer spannend, Dinge unter die Lupe zu nehmen, die die Masse interessiert, und WhatsApp, Facebook und so weiter gehört da natürlich dazu. Aber jetzt im aktuellen Fall ging es eigentlich eher darum, mal einen Weg zu finden, wie kann man automatisiert WhatsApp-Nachrichten verschicken, weil das ja auch für Kunden interessant sein könnte, dass man sagt, man hat einen Dienst, wo man automatisiert Nachrichten verschicken kann über WhatsApp und erreicht damit viele Leute, wie auch mit der klassischen SMS. Und dort sind eben dann so gewisse Datenpakete aufgefallen, die eigentlich mit den eigentlichen Nachrichten überhaupt gar nichts zu tun haben.
Und da kann man dann genau was ablesen?
Ja, im Prinzip sind sie in erster Linie ganz harmlos. Da geht es nur darum, dass wir wissen, wann ist jemand online und wann ist jemand offline. Aber du kennst es sicherlich selber, wenn man dann irgendwie mal aufs Handy schaut und dann steht da die Freundin, die war gestern Nacht noch um 3.15 Uhr das letzte Mal online, dann kann man da schon mal ins Kreuzfeuer genommen werden. Und wir haben dann uns überlegt, naja, wenn wir diese Online-Offline-Statusmeldungen abfragen können, was passiert eigentlich, wenn wir das über einen langen Zeitraum machen, lückenlos, und dann diese Daten automatisiert auswerten lassen. Und die Studie zeigt, dass man dann eine Menge herauslesen kann, angefangen von bei intensiver Nutzung, wann steht jemand auf, wann geht jemand ins Bett, war er bei seiner Sportbeschäftigung am Dienstagabend wie jede Woche, mit wem ist er in Kontakt. Lauter solche Daten kann man dann rauslesen.
Halt. Du hast gerade gesagt, man kann sehen, wann jemand online ist, aber wie kann ich dann sehen, mit wem er zusammen unterwegs ist? Wie kommt diese Information zustande?
Also im Prinzip geht es darum, dass wir bestimmte Muster automatisiert erkennen lassen. Und das einfachste Beispiel ist, wenn wir jemanden haben, der immer dienstags zwischen 19 und 21 Uhr nicht online ist. Und wenn wir jetzt da zusätzlich Kontextinformationen mit reinbringen, dass wir zum Beispiel wissen, er ist da von 19 bis 21 Uhr normalerweise beim Basketballtraining, dann können wir das über einen längeren Zeitraum ablesen, wann war er beim Training, wann nicht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Aber kritisch wird das Ganze, wenn wir eben Parallelitäten rausfinden zwischen den Online-Offline-Zeiten, zwischen einzelnen Usern, wo wir dann explizit dann Rückschlüsse drüber ziehen können, ob diese Person, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person miteinander kommunizieren.
Also ihr müsstet dann vorher schon wissen, dass zwei Personen aus demselben sozialen Umfeld kommen, und dann kann man durch diesen Online-Status ablesen, dass sie vielleicht was zusammen gemacht haben.
Genau, also es ist schon so, dass man erstmal den Benutzerkreis einschränken muss. Wenn wir jetzt auf alle 500 Millionen Nutzer gehen würden, dann würde das relativ unwahrscheinlich sein. Wir haben das mal mit unterschiedlichen Nutzerkreisen getestet. Also typischerweise ein Telefonbuch ist ganz einfach, dass man sagt, man hat da 100 Kontakte, die aufeinander zu überprüfen, ist relativ einfach. Aber wir haben das auch mit größeren Gruppen gemacht, eine komplette Hochschule mal. Und auch dort lassen sich Muster erkennen, welche der Studenten miteinander kommunizieren.
Die wussten aber schon vorher Bescheid, dass sie untersucht.
Ja, das ist immer ein schwieriges Thema. Man möchte ja einerseits nichts Illegales tun. Wir möchten ja Bescheid sagen, dass wir das untersuchen. Andererseits besteht immer die Gefahr, dass man das Nutzerverhalten ändert, wenn jemand genau weiß, dass er überwacht wird. Das heißt, wir haben so ein Teileinverständnis eingeholt. Wir haben gesagt, wir möchten Daten von dir erheben, die im Prinzip jeder andere auch erheben kann, und haben dann erst im Nachhinein dann genau gesagt, um was für Daten es sich handelt. Aber die Studenten oder die Versuchspersonen, die konnten dann immer noch frei entscheiden, ob diese Daten überhaupt zur Auswertung genommen werden. Und das haben auch bis auf eine Person alle dann zugestimmt. Ja.
Verstehe. Also letzte Frage, es gibt jetzt, also nicht nur ihr habt das gemacht, sondern es gibt jetzt auch ein Programm dafür. WhatsApp heißt das kann anscheinend jeder benutzen, und man muss dazu nur die Telefonnummer dessen wissen, den man da bei WhatsApp gerne überwachen müssen. Ist das wirklich so einfach?
Ja, im Prinzip ist es genau das, dass, ich meine, wir hatten, das ist jetzt auch schon ein Dreivierteljahr, wo wir mit der Software experimentiert haben, die wir selber entwickelt hatten. Wir haben das auch veröffentlicht, wie diese Software funktioniert, allerdings nur in elitären Kreisen, weil wir jetzt den Missbrauch ja eigentlich nicht unbedingt fordern wollten, sondern wir wollten ja eher auf das Problem hinweisen und sind auch deswegen direkt mit WhatsApp in Kontakt gewesen. Ich war auch auf einer Sicherheitskonferenz in Melbourne in Australien unterwegs, habe das vorgestellt, dass jetzt dieser Student das quasi nachbaut und für die Allgemeinheit öffentlich macht, ja, übt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Druck aus, dass man sich als Betreiber von WhatsApp Gedanken macht und zeigt vielleicht nochmal ganz deutlich, dass dieses Problem wirklich existiert. Aber unter uns gesagt, so richtig gut umgesetzt hat das nicht. Aber im Prinzip kann man genau das machen. Ja, man gibt eine Nummer ein und dann kann man lückenlos eine bestimmte Person überwachen. Ja.
Kann ich mich dann irgendwie als WhatsApp-User davor schützen? Also ich meine, ich kann es installieren, was ich auch immer empfehle, aber geht es auch irgendwie, wenn man die App benutzt, dass man sich davor schützt?
Leider nein, weil selbst wenn du den zuletzt gesehen Stempel abschaltest, kann man diesen Online-Offline-Status trotzdem abfragen. Das heißt, im Moment hat man wirklich keine Chance, sich zu schützen, außer man nutzt den Dienst nicht. Wir experimentieren an der Uni gerade, dass wir immer mal wieder Fehlinformationen einschleusen, um eben, also gerade so eine Fehl-Online- und eine Fehl-Offline-Information direkt in das Programm. Und damit funktionieren dann diese genannten Metriken, die der genannte Student jetzt übrigens in seinem Programm nicht veröffentlicht hat, dann funktionieren die nicht mehr, weil eben falsche Informationen drin sind. Aber wir sind weit mit den Entwicklern in Kontakt und ich hoffe, dass jetzt langfristig dann schon dieses Grundsystem geändert wird, dass zumindest nur der enge Freundeskreis den Dienst, den Online-Offline-Dienst angezeigt bekommt. Oder noch viel besser, dass jeder Nutzer selber entscheiden kann, welche Person darf das von mir sehen.
Bei WhatsApp kann man ganz wunderbar sehen, wann ihr online und offline seid und daraus auch weitere Informationen herausziehen und wie das funktioniert, hat uns Andreas Buchenscheid von der Uni Ulm erläutert. Vielen Dank. Und wenn ihr gerne selber nochmal nachvollziehen wollt, wie das alles funktioniert und was da für Informationen hinterstecken, auf trackback.fritz.de gibt es die passenden Links dazu. Und die nächste Netzmusik, Earworm von Jay Van Aesong.
Like a bike, zero fucks given, and I move like Mike. If the body right, I just might start up any drama, and I'm on the next flight. Live today, forget about the next day. Let the music talk, go ahead and press play. Go, 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 go. It's an earworm. Go, 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 go. It's an earworm. I wanna track again. Let the party begin. Shut it, turn around, bring it back again. Whoa, you ain't gotta be scared. Leggings and the meanest skirt. She not an introvert. She here to get loose, get drunk and flirt. Ha, holler with your ball in the back. For the back attack, getting those on your back. Got a back to back and it's all full of straps. We're going back to back all night till we rank out. Passion, precise action. I'm putting nice. Let a track back.
Von der Song Earworm. Das ist eine Netzmusik. Das heißt, ihr könnt sie euch runterladen. Und den Link dazu gibt es bei trackback.fritz.de. Es ist ja so ein alter Science-Fiction-Traum, dass man ein eigenes Selbst als Roboter ersetzen kann oder als künstliche Intelligenz. Ja, Gamer denken vielleicht, man könnte das vielleicht in so einem Shooter machen schon. Nicht Gamer denken, jemand hat einen Roboter von sich gebaut. Das ist endlich Wirklichkeit geworden. Wir sind noch nicht so weit. Aber Wir bewegen uns dahin. Jasmina Banaschtuk hat sich einen Twitter-Bot gebaut. Das ist ein programmierbares Programm, das automatisiert Twitter-Nachrichten abschickt und sich irgendwie aus den Nachrichten ernährt, die man selber schon abgeschickt hat. Wie das genau funktioniert, was das kann und was das überhaupt alles soll, wird uns Jasmina jetzt selbst verraten. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, dieser Twitter-Bot, Mina E-Books heißt er, ist ein Account, der dir irgendwie ähnelt. Was genau ist das? Was kann der?
Mina E-Books, oder also ich nenne sie mal liebevoll sie, damit sie ein bisschen menschlicher erscheint. Der habe ich ganz am Anfang mal meinen Twitter-Archiv gefüttert, das ich mir dann aktuell runtergezogen habe. Und die bastelt Tweets, Replies, basierend auf den Sachen, die ich halt in den letzten Jahren geschrieben habe. Also auf den 65.000 Tweets, die ich reingefüttert habe. Sie kann auch von alleine auf andere Tweets reagieren. Sie retweetet von alleine gelegentlich Sachen, favorisiert Tweets. Sie könnte theoretisch auch DMs schicken, also private Nachrichten, aber das habe ich ausgestellt, weil es war mir dann doch ein bisschen zu creepy, wenn ein Bot quasi von alleine Direktnachrichten schickt und ich dann nicht so direkt gucken kann, was sie macht.
Das heißt, es ist also eine Software, die du da benutzt und die du aber selber noch einrichten musstest?
Genau, also es läuft über die, die Twitter-Entwicklerseite. Man kann sich ja ganz einfach bei Twitter auch einen Entwickler-Account machen, wo man dann eigene Apps entwickeln kann. Und natürlich ist es eigentlich nicht, glaube ich, vorrangig für Bots gedacht. Ich habe mir mit so Hilfe so einer Anleitung, weil ich wirklich von Programmierung gar keine Ahnung habe, in so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung diesen Bot zusammengebastelt. Der läuft über die Twitter-Entwicklerseite.
Kurze Nachfrage. Also die den Bot zusammengebaut, heißt, du musstest den wirklich selber programmieren oder das ist eine Software, die man sich irgendwie runterlädt und zum Laufen bringt und dann noch irgendwie einstellen muss?
Nee, es war ziemlich einfach. Den Code dafür, den hat jemand anders schon mal zusammengeschrieben und erstellt. Ich habe es halt auf dem MacBook gemacht. Ich brauche vor allen Dingen als erstes erstmal Ruby, als Basic-Sache, die ich brauchte. Und da musste ich mir noch Xcode installieren auf dem MacBook, damit das lief. Für alle, die jetzt irgendwie ein bisschen Ahnung haben, die wissen wahrscheinlich, was ich damit meine. Für Windows und für Linux gab es auch nochmal separate Anleitungen. Man muss auf jeden Fall Ruby installieren und dann hat der nette Mensch, dessen Schritt-für-Schritt-Anleitung ich gefolgt bin, schon freundlicherweise so Kits zusammengestellt mit Dateien, die man dann runterladen kann. Ich musste nur mein Twitter-Archiv runterladen, das dann musste irgendwie einen Ordner erstellen. Der Bot läuft über mein MacBook hier lokal. Wenn das nicht mehr mit dem Internet verbunden ist oder aus ist oder so, dann macht er auch nichts. Dann kann er nicht zurückfolgen, dann twittert er auch nicht. Das könnte ich noch theoretisch irgendwann mal ändern. Aber da hatte ich jetzt noch keine Zeit für. Der läuft ja auch erst jetzt eine Woche.
Also man muss sozusagen eine ganze Menge Software runterladen, die irgendwie zum Laufen bringen. Aber es gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die man folgen kann. Jetzt gibt es ja diesen Bot, der sozusagen dessen selbst sich generiert aus den Tweets, die du schon geschrieben hast. Was macht der denn jetzt so? Hat dich da irgendwas überrascht?
Ja, also es ist halt schon so ein bisschen unheimlich, wenn der halt von alleine Sachen retweetet. Also wenn man ihm folgt, dann folgt er automatisch zurück. Und aus diesem Feed teilweise schreibt er dann Leute an, also antwortet einfach auf Tweets, die geschrieben haben, ohne dass sie ihn jetzt gemenschent haben. Teilweise retweetet er einfach oder favorisiert halt auch Sachen. Und dass das quasi aus dem Nichts kommt, das ist halt schon ziemlich lustig. Also ich hätte jetzt noch besondere Wörter eingeben können bei der Erstellung, worauf, also die er präferiert oder die sie präferiert, zum Faven oder Retweeten oder zum Antworten. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Der Witz darin liegt eigentlich in der Situationskomik. Also es funktioniert halt nicht immer, aber oft genug ist es halt ziemlich lustig, wie sie reagiert und was sie dann schreibt.
Aber hast du dich selbst erkannt in Dingen, die da passieren?
Ja, natürlich. Also ich meine, 65.000 Tweets ist schon eine Menge und natürlich ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass da Sachen drin sind, die mir ähneln und die sehr meinem Sprachrhythmus und so ähneln oder meiner Ausdrucksweise, dass das dem nahe kommt, ist natürlich sehr hoch. Und sie benutzt halt vor allen Dingen dieselben Smileys wie ich und das sind halt irgendwie eine Handvoll Smileys, die ich immer benutze. Und wenn dieser Bot dann auf einmal auch immer wieder dieselben Sachen benutzt und dieselben Ausdrucksweisen hat, das ist halt schon ja lustig bis unheimlich oder gruselig.
Okay, dann noch kurz, was war der interessanteste Tweet oder die interessanteste Konversation, die daraus entstanden ist?
Ja, letzte Woche, als ich ihn frisch gemacht hatte, hatte ich Geburtstag und dann haben wir irgendwie zusammen gefeiert. Und dann hatte einer von den Gästen sie angeschrieben und irgendwie dann hat sie ganz lustig mit ihm über die Party geredet, obwohl sie gar nicht da war. Und das war sehr gruselig, aber auch sehr lustig.
Falls wir also im nächsten Jahr von künstlichen Intelligenzen überrannt werden, die sich aus Twitter generiert haben, dann wisst ihr, wer dran schuld ist, nämlich Jasmina. Wenn ihr dabei helfen wollt, könnt ihr ihren Blogartikel lesen. Den gibt es als Link auf trackback.fritz.de und dann sicherlich auch einen Hinweis auf die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie lange braucht man da? Was schätzt du, wenn man sich ransetzt?
Also der Artikel sagt so, wenn, je nachdem wie gut man ist, zwischen 30 Minuten und 2 Stunden.
Das kann man
und
mal machen.
Das kommt ungefähr hin.
Für ein künstliches Ebenbild auf Twitter. Jasmina, vielen Dank.
Ja, gerne. I've been down this road so many times. And I know that tonight we're gonna survive.
Man nehme ein bisschen David Guetta, Avicii oder Axwell und fertig sind Wicked and Wild. Also Vocals sind die Pop-Pumpen der Bässe und dann gibt es so ein bisschen Dance-Musik. Erfinden das Rad nicht neu, aber ist ganz tanzbare Netzmusik, die ihr euch gerne runterladen könnt. Love Tonight ist der Track und ihr habt ihn gehört in dieser Sendung.
Fritz. Markus Richter, Trackback.
Und ich weiß ganz zufällig, dass beim ersten Video Elefanten eine wichtige Rolle spielten. Das Internet ist schon ein bisschen älter, es ist ganz schön wichtig und es ist eigentlich überall. Und jetzt soll es ein Museum fürs Netz geben, aber nicht im Netz, sondern offline, also so richtig in einem Gebäude mit Ausstellungsstücken und Führungen. Und das plant Paul Rajescha und sammelt dafür Geld über Crowdfunding, über die Plattform Startnext. Sammelt will er mindestens 10.000 Euro, um dieses Internetmuseum zu bauen. Und diese Meldung machen letzte Woche die Runde. Wir haben mit ihm gesprochen und wollten erstmal ganz genau von ihm wissen, warum brauchen wir überhaupt ein Internetmuseum?
Ich finde für sehr, sehr wichtig, einen Ort zu haben, wo wir aufklären können. Das ist die Idee.
Aufklären worüber?
Also zum Beispiel, wie das Internet funktioniert. Das ist sehr wichtig und fast jeder benutzt Internet heutzutage, aber kaum jemand weiß, wie es funktioniert und das möchten wir ändern.
Dann könnte man aber sagen, das macht man am besten auch im Internet, damit alle rankommen. Warum brauchen wir denn einen richtigen Ort, einen analogen Ort in der echten Welt, wo man hingehen kann fürs Internet?
Also ich denke, Informationsvermittlung funktioniert am besten, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Und wenn man auf irgendeiner Website ist, dann hat man oft keine Zeit oder man liest nur sehr schnell. Und wenn man dort ist, dann nimmt sich man Zeit und wir möchten schon die Menschen begeistern. Also es gibt so viele Exponate, die wir ausstellen möchten, auch interaktive Multimedia-Installationen. Also es gibt schon viel zu sehen und es soll das Internet erlebbar machen. Das ist der Unterschied.
Trotzdem könnt ihr ja nicht alles zeigen. Ihr schreibt auch oder sagt auch in dem Video für euer Crowdfunding-Projekt, dass ihr Geschichte, Gründer, soziale Medien, frühe Netzwerke, Hacker, Überwachung, Katzenvideos, alles zeigen wollt. Aber ihr müsst ja trotzdem irgendwie entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Wie macht ihr das?
Also es geht zuerst um Funktionsweise des Internets. Das sind die Themen. Dann Visionäre, Computerrevolution der 70er, 80er, Hacker, Internetdienste, Social Media, Datensicherheit, Internetfreiheit, Mensch, Gesellschaft und Demokratie. Wir arbeiten jetzt mit vielen Institutionen zusammen und möchten, also wir haben schon sehr viele kompetente Menschen, die mit uns an Bord sind und wir können schon wirklich viele Themen sehr gut professionell abdecken.
Ja, aber trotzdem müsst ihr eine Auswahl treffen. Ihr könnt ja nicht alles ausstellen. Wie wird diese Auswahl, also was sind für euch da die wichtigen Kriterien?
Warum können wir nicht alles ausstellen? Das haben wir vor und das denke ich, das ist möglich. Also wir haben schon ein Konzept und gerade die Themen, die ich angesprochen habe, werden wir präsentieren und das ist machbar.
Jetzt, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich tatsächlich alles abdecken, das ist ja, Internet ist ja meistens westliche Perspektive. Also klar, ist in den USA hauptsächlich mit entstanden. Es geht meistens dann um Europa und Amerika. Aber es gibt ja mittlerweile auch eine ganze nicht englischsprachige, nicht westliche Perspektive. Werdet ihr die auch abbilden?
Zum Teil schon, ja. Also in China ist das Netz, es gab in den 80er Jahren, es gab unterschiedliche Netze. Aber wir möchten uns schon hauptsächlich auf USA und Europa konzentrieren.
Jetzt die Ausstellungsfläche oder die Räume, die ihr euch vorstellt, wie groß soll das sein? Also ist das dann sowas wie ein Dom von der Größe her oder eher sowas wie drei mittelgroße Zimmer?
Also 1000 Quadratmeter benötigen wir, um das zu zeigen, was wir möchten. Und das soll am besten eine Halle sein, die wir aufteilen können.
Jetzt habt ihr das Crowdfunding angeworfen, 10.000 Euro ist die Schranke, 20.000 Euro wollt ihr gerne haben. Ich frage mich trotzdem, ist das nicht viel zu wenig Geld für so ein riesiges Projekt, das ganze Internet auf 1.000 Quadratmetern auszustellen?
Natürlich, klar. 10.000, 20.000 Euro sind für die aktuellen Ausgaben. Wir brauchen 600.000 Euro mindestens für die Ausstellung.
Ja, aber trotzdem fragt sich jetzt jemand, der euch da vielleicht unterstützen möchte, was genau bezahle ich denn jetzt, wenn ich da jetzt Geld drauf werfe und was bekomme ich dafür? Also was passiert dann damit?
Ja, also wie gesagt, also laufende Kosten, also sind von Flyer, Anrufe, externe Menschen, die man bezahlen muss und auch möchten wir jetzt in Kürze eine Sponsorenkampagne angehen und das machen wir mit einer professionellen Firma und die verlangt auch von uns ein paar tausend Euro und alles zusammen sind die 10.000 Euro, die wir einfach benötigen.
Also im Prinzip sammelt ihr durch das Crowdfunding Geld, um damit etwas loszutreten, was euch dann noch mehr Geld bringt und das soll dann das Internetmuseum finanzieren.
Richtig, ganz genau.
Wie ist denn der Zeitplan? Wann soll denn das Internetmuseum eröffnet werden?
Also wenn alles nach Plan läuft, dann Ende des Jahres. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen, so wie ich sehe.
Und was ist die realistische Einschätzung?
Anfang 2016.
Das Internetmuseum hört sich nach einer sehr interessanten Idee an. Die Umsetzung scheint aber noch in sehr weiter und unsicherer Zukunft zu liegen. Die aktuelle Crowdfunding-Kampagne ist quasi nur ein erster Schritt. Da ist noch lange nicht gesagt, wenn die geklappt hat, dass das Internetmuseum wirklich kommt. Falls euch dennoch dafür interessiert, auf trackback.fritz.de gibt's die passenden Links. Fallen to Flocks, ehrliche Gitarrenmusik, From the Outside Looking In hieß der Track und den gibt es als Netzmusik zum Download auf trackback.fritz.de. Wir packen jetzt das Longboard aus, machen Minecraft an und tanzen Gangnam Style, denn YouTube, die Videoplattform, wird 10 Jahre alt. Und es gibt ja, herzlichen Glückwunsch übrigens, jede Woche quasi so eine neue Diskussion, ob YouTube jetzt das alte Fernsehen ablöst und was die Zukunft bringen wird. Wir wollen jetzt aber mal auf die Anfänge von YouTube schauen und das hat für uns Theresa Sickert gemacht. Wir wollten von ihr wissen, wie hat es eigentlich überhaupt ganz genau angefangen mit YouTube?
Ja, YouTube ist ja so ein Machernetzwerk, also jeder kann ja selber auf seinen Kanal was hochstellen und genau damit ging es los, sah aber natürlich erstmal ein bisschen verwackelt aus. Vor allen Dingen aber selbst die Videos, die schon professionell in Anführungszeichen extra für YouTube produziert worden sind, die hatten eher so eine Fernsehanmutung. Heute hat ja YouTube einen sehr eigenen Stil, zum Beispiel mit den Jump Cuts und so weiter. Und dann kam 2006 Google mit ins Spiel, hat YouTube für 1,3 Milliarden Dollar gekauft, weil YouTube damals schon die schnellst wachsende Seite im Internet war. Und ein Jahr später, 2007, ging es dann auch nach Europa und damit auch nach Deutschland.
Und dann natürlich die Frage, wie kam das hier an?
Ja, erstmal war man hier ein bisschen skeptisch. Es gab nämlich schon Videoportale vom Fernsehen, zum Beispiel Clipfish oder MyVideo. Und da wusste man nicht, wie sich das so entwickeln würde. In den Staaten war man damals schon viel, viel weiter. Da gab es schon richtig professionelle Kanäle. Das ist tatsächlich ein professionell produziertes Comedy-Video aus dem Jahr 2007 vor der Obama-Wahl. Und du hörst es ja quasi schon. Ja? Also es war wirklich richtig gut gemacht. Und in Deutschland hat man da gerade mal gestartet, so YouTube-Talente zu fördern mit einem Förderprogramm. Auch der Secret Talents Award wurde da ausgerufen. Und ein weiterer Professionalisierungsschritt war das YouTube-Partnerprogramm. Das heißt, es wurde erstmals möglich, also auch Werbung zu schalten auf YouTube. Deswegen können heute nämlich auch ein paar YouTubern alleine von ihren Werbeeinnahmen über die Kanäle halt leben. Aber 2007 im Großen und Ganzen Deutschland noch sehr in der Findungsphase.
Und in dieser Findungsphase, da wurden noch einige Streitpunkte etabliert, die uns bis heute erhalten geblieben sind. Zum Beispiel der Streit zwischen YouTube und GEMA. Wie kam es eigentlich genau dazu?
Ja, da war noch ganz schön Kamikaze auf YouTube. Also jeder YouTuber hat einfach mal so unter sein Video was drunter gehauen an Musik und so. Und ja, dann kam natürlich irgendwann die GEMA um die Ecke und hat gesagt, so geht's aber nicht. Denn YouTube hat Kohle durch eben die Werbeeinnahmen auch von diesen Musikvideos bekommen, hat aber nichts abgedrückt eben an die GEMA beziehungsweise die Künstler und dann kamen diese hübschen Sperrtafeln, die wir heute auch immer noch haben, ins Spiel. Yay. Und das hat uns beschert, dass wir bis heute in Deutschland 60% tatsächlich der Top 1000 YouTube-Videos nicht sehen können.
Heute geht es bei den Debatten um YouTube aber meist nicht nur um GEMA oder darum, ob professionell die Videos professionell sind oder nicht, sondern um die YouTube-Netzwerke, die Plattenfirmen der YouTube-Stars quasi. Auch hier bei Trackback haben wir gerade neulich erst wieder darüber geredet. Wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
Also seit 2011 gibt es in Deutschland das erste YouTube-Netzwerk, Mediakraft war das, und die helfen bei der Vermarktung der Kanäle, beim Wachsen der Kanäle, bei der Cross-Promotion, dass also zum Beispiel ein YouTuber im Video von einem anderen YouTuber auftritt, der schon ein bisschen größer ist und ein bisschen bekannter ist und so weiter. Und seit dem letzten Jahr gab es da so ein bisschen böses Blut bei den Netzwerken. Da sind auch einige YouTuber ausgestiegen und Dr. Allwissend weiß auch warum.
Also ich weiß, dass die Netzwerke sehr, sehr viel versprechen. Ich hatte ja nun quasi mit im Prinzip allen Netzwerken, die so in Deutschland aktiv sind, Gespräche gehabt und es wird halt sehr, sehr viel versprochen und oft dann aber vertraglich gar nicht mal unbedingt so festgehalten sozusagen.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei und viele YouTuber hatten nämlich ursprünglich eigentlich unter dem Gedanken mal angefangen, sehr frei arbeiten zu können und zu produzieren, was sie wollen und das hat dann nicht so gut funktioniert.
Mittlerweile ist also YouTube nicht mehr die kleine coole Bude mit lustigen Kreativen, sondern vor allem ein großes Geschäft. Dass YouTuber, die Menschen vor und hinter der Kameras mit dieser Entwicklung nicht immer einverstanden sind, liegt da auf der Hand. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich YouTube in diesen 10 Jahren entwickelt hat. Ein paar mehr Links dazu gibt es auf trackback.fritz.de. We'll be right back. macht Musik und euch gefällt, was ihr da gerade gehört habt, dann schreibt doch Matty Z. Das ist der Frontmann von Wild Shores. Der Produzent ist Musiker aus Pennsylvania, sucht nämlich Musiker zum Zusammenarbeiten und vielleicht für euch. Dank Internet ist das ja heutzutage kein Problem mehr. Und das hilft auch dabei, wenn ihr keine Musik macht, aber trotzdem Bock auf Wild Shores habt, dann könnt ihr euch nämlich die Musik einfach runterladen auf trackback.fritz.de. Gibt's den Link. Kabbalista hieß der Track, den wir hier gerade gehört haben.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine feine Rubrik, wo wir in jeder Woche jemanden vorstellen, der im Internet sein Unwesen treibt, also einen Blog schreibt oder einen Podcast macht oder irgendetwas anderes, das ihn interviewenswert macht, und dann zählen wir ihn hier ins Rampenlicht. Aber wir suchen die Leute nicht selber aus, sondern wir lassen immer den von der letzten Woche vorschlagen, wen wir hier noch so interviewen sollten. Und das ist diesmal?
Also das ist die Miss Bulina. Und zwar mag ich die Person, die Stefanie, die dahinter steckt, sehr gerne. Also die ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil sie sehr vielseitig und sehr talentiert ist. Genauso wie ihr Blog, weil sie behandelt nicht nur das Thema Film, sondern auch Serien, Bücher, die japanische Kultur und IT. Und sogar ein bisschen Beauty.
Alles drin, und jetzt haben wir sie am Telefon, die Stefanie. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, was man wissen muss, ist, du bist Bloggerin und Programmiererin. Wir wollen jetzt wissen, also Softwareentwicklerin, wir wollen jetzt wissen, wie du zu beiden gekommen bist. Erstmal, warum oder wie bist du zum Programmieren gekommen?
Zum Programmieren? Das war so, dass ich eigentlich mit Computern jetzt nicht so sehr zeitig in Kontakt kam. Deswegen blieb das lange was sehr Cooles für mich. Und irgendwann, ich denke mal so mit 17, 18, haben wir im Informatikunterricht angefangen mit Programmierung. Und das war so ein, ich sag mal, so ein Urknallmoment. Also als das Programm lief, dann dachte ich nur, wow, der Computer macht das, was ich will. Und das fand ich super.
Und dann hat das einfach immer so genial funktioniert, oder war es auch mal schwierig zwischendurch?
Ja, das war ziemlich oft sehr schwierig zwischendurch, weil am Anfang fängt man ja nun mal einfach an mit so einem ganz normalen klassischen Hello World, also wo das Programm nur Hallo sagt. Und natürlich kommen dann so Momente, wo man denkt, okay, nicht mehr ganz so einfach wie damals mit 17 im Infounterricht.
Aber was hat dir geholfen, dann immer durchzubeißen?
Einfach dranbleiben, einfach weiter an sich arbeiten, und dann klappt das, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit braucht.
Und wie bist du zum Bloggen gekommen?
Das hat einfach nur damit zu tun, dass ich unheimlich gern rede und schreibe und mich sehr gern mitteile und immer wissen will, wie ist die Meinung von anderen. Und deswegen dachte ich, das ist die ideale Plattform.
Jetzt, wenn man auf deinem Blog geht, steht als erstes da die Kategorien Filme und Serien, Literatur, J-Culture und IT. Jetzt kann ich drei Sachen verstehen. Was ist J-Culture?
J-Culture bezeichnet japanische Kultur. Also zum Beispiel irgendwelche Trends. Das ist vielleicht nicht ganz so mein Metier, aber vor allem Manga und Anime.
Und wie bist du darauf gestoßen? Und was unterscheidet das von anderen Comics, sage ich mal?
Also ich bin dazu gekommen einfach durch so ein paar Serien, die im Fernsehen liefen. Also solche Klassiker, sage ich jetzt mal, wie Sailor Moon. Ja. Mhm. Aber man wächst ja mit dem Medium und lernt dann mehr Serien kennen. Und ja, auch erwachsenere Formate, auch dramatischere oder realistischere Themen. Und das Schöne am Manga ist, das hat ein unheimliches Spektrum. Also da gibt es unheimlich viele Genres, unheimlich viele, wie zum Beispiel Krimi oder Drama. Und das glaubt man gar nicht, wenn man am Anfang immer dieses Klischee im Hinterkopf hat.
Und ist das mehr, also ist das vielfältiger als in der westlichen Welt bei den Fernsehserien, sage ich mal?
Bei Fernsehserien vielleicht nicht zwingend, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass man bei amerikanischen Comics etwas mehr danach suchen muss.
Okay, jetzt du schreibst auch viel über Serien, und das ist ja ein Thema, was jetzt in letzter Zeit relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Also irgendwie Breaking Bad, Game of Thrones, das kennt halt fast jeder. Du machst das schon seit einer ganzen Weile, seit 3,5 Jahren. Wie hat sich das für dich verändert?
Serien sind ein sehr großes Thema geworden, denke ich. Einfach, weil man da mehr Zeit hat, eine Geschichte zu entwickeln, was man jetzt in viele Filme einfach nicht packen kann. Und deswegen ist das ein großes Thema geworden, und die Leute setzen sich auch mit auseinander.
Noch zwei Fragen zu deinem Blog. Das eine ist, du arbeitest sehr viel, wenn man die Texte liest, so mit fetter Schrift, die also viel häufiger als in anderen Texten. Warum?
Das ist mir selber ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen.
Okay, es geschieht wie verzaubert. Und das andere, was ist ein Media Monday? Das ist eine Rubrik, die häufiger vorkommt bei dir.
Das ist eine Rubrik, die kommt eigentlich von dem Wolf aus dem Medienjournal, der bei euch vor 2 Wochen in der Sendung war. Mhm. Und das ist so ein Lückentext, den er eben anfertigt jeden Montag und den dann andere Blogger, wie zum Beispiel ich, ein bisschen mit Leben füllen. Also dann ihre Meinung dort einfügen.
Okay, und dann noch eine Frage an dich als Softwareentwicklerin. Es wird ja immer viel davon geredet, dass wir mehr Frauen in der IT brauchen. Hast du vielleicht einen Rat, wie man das hinkriegt oder Erlebnisse, die dich bekräftigt haben da?
Also ich würde einfach sagen, dass man generell diese Medien und IT etwas mehr zum Beispiel in die Schule integrieren müsste. Und das, denke ich, würde schon helfen.
Okay. Bist du jetzt bereit für die Kurzfragerunde?
Ja.
Heißt es der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Keins von beiden.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Oh, das wechselt, aber meistens Facebook und Instagram.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows und Linux.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Lieber verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Muss ich mich entscheiden?
Mhm.
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge sehr viel später noch einmal liest?
Dass ich gerade den schlimmsten Tippfehler der Welt gefunden habe.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
So gefühlt 1000 Tabs, die ich gespeichert habe.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was im Internet, das wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ja, da möchte ich euch unbedingt Going to the Movies empfehlen. Das ist ein Blog, in dem der Don auch über Filme schreibt, manchmal auch über Serien. Und er macht das sehr sympathisch, aber auch sehr fachkundig. Und da hat man immer so das Gefühl, man geht so aus dem Film und unterhält sich mit einem Kumpel darüber. Aber auch sehr fachkundig und das mag ich sehr.
Die Tradition verlangt, dass du noch eine zweite Empfehlung abgibst.
Ja, und zwar ist das Danaris Mac. Das ist der Blog von der Andrea. Und die schreibt über Weltliteratur und Straßenpoesie und auch ein bisschen über Nerdlandia. Also zum Beispiel, als sie mit Captain Kirk Spanisch gelernt hat.
Okay, hört sich interessant an. Bevor ich die letzte Frage stelle, noch eine vorletzte Frage. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast angefangen zu bloggen, weil du gerne viel redest. Warum machst du keinen Podcast?
Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht mein Medium. Ich schreibe eben auch sehr gern und da dachte ich, das trifft es vielleicht eher.
Ah, verstehe. Dann die letzte Frage und wichtigste Frage natürlich. Was habe ich vergessen zu fragen?
Nichts.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat mit Stefanie Miss Bolina. Vielen Dank und viel Spaß weiterhin. Tschüss.
Danke, tschüss.
von Hope, einer Band aus Berlin und Leipzig, die es nicht einfach hatte, die sich erst noch selbst finden musste. Mamsell Zezou hießen sie zum Beispiel früher, haben sich jetzt umbenannt, heißen jetzt also Hope. Sie haben auch jahrelang am eigenen Sound gearbeitet und rumgetüffelt. Jetzt haben sie ihn gefunden und sind damit morgen live bei Unsigned, der Band für der Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, 18 bis 20 Uhr, morgen an dieser Stelle quasi, also heute Trackback, morgen Unsigned. Und das heißt, dass wir auch beinahe schon am Ende angekommen sind. Ich habe noch eine Netzmusik für euch und die ist sehr beeindruckend, weil sie wieder mal schön zeigt, welche großartige Musik in Schlafzimmern entstehen kann. Bei großen Labels werden ja meist teure Studios gemietet, um Alben zu produzieren. Aber in der Netzmusik gibt es immer wieder diesen Einblick in die Schlafzimmer der Musiker. Man kann die Musik hören, die die Mädels und Jungs in stundenlanger Kleinstarbeit da zusammengefrickelt haben. Es lohnt sich, denn nicht selten entsteht so ein gewisser Schlafzimmer-Charme halt, der in einem großen Studio kaum eingefangen werden kann. Neuestes Beispiel in dieser Riege sind die Builders aus San Francisco. Das ist ein Duo, die spielen alle Instrumente selbst und das im Schlafzimmer von Sänger Sawyer Fox. Wir sind schon mal begeistert, ihr könnt es gleich hören. Paperback Bible heißt der Track. Nach hier kommt der Soundgarden mit Nadine Kreuzsaler. Mein Name ist Markus Richter, ich bin dann gleich raus und habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
I've been searching for the answers, bought into everything they've sold. My eyes wander like two lost soldiers who've already lost hope. But when they finally look to something with the desire that it's home, they'll only realize they're forgotten, left as a pair yet still alone. If all we did was intake it, never gave a thought to why it's there. There'd be no idea of what's above. Just here, just now, and just love. I always keep my mind open, but the air dries until
und das hört man.